Teuer Gott und Vater, ich danke dir für diese Morgenstunde hier in Hannover, in der Aache. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und einen Segen hast für jeden von uns. Du weißt, mit welchen Lasten, mit welchen Fragen, mit welchen Nöten wir hier sind. Du mögest segnen und in unsere Herzen ganz neu Ermutigung schenken, Ausblick auf deine Wiederkunft, Freude in der Nachfolge, aber auch Ermahnung, wo es nötig ist. Herr, wirke das alles. Wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Und lass mich auch dein Wort in rechter Art und Weise weitergeben, dass es dich ehrt und verherrlicht und Frucht bringt in den Herzen. Amen. Ja, das Thema heute Morgen, Wolfgang hat es schon gesagt, um Mitternacht war ein Rufen. In der Bibel wird um Mitternacht Erstaunliches gerufen. Als erstes möchte ich deshalb aufzeigen, was der Ruf um Mitternacht beinhaltet. Und dann als zweites, was der Ruf um Mitternacht uns lehrt. Ja, der erste Punkt, was der Ruf um Mitternacht beinhaltet. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann schlagen Sie mal bitte auf 2. Mosebuch, Kapitel 12, Vers 29 bis 30. Hier vernehmen wir in der Bibel den ersten Ruf um Mitternacht. Mit der letzten Plage in Ägypten, mit welcher Gott den Pharao demütigte, wurde letztendlich der Weg zum Auszug des Volkes Israel geebnet. Und da heißt es in 2. Mosebuch, Kapitel 12, Vers 29, und es geschah um Mitternacht. Da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Ein lautes Rufen der Bestürzung und des Schreckens bei den Ägyptern. Alle Erstgeburt tot. Beim Volk Israel ganz anders. Vermutlich ein verblüfftes Rufen. Jetzt können wir endlich losziehen. Eine besondere Begebenheit um Mitternacht. Eine weitere Begebenheit um Mitternacht finden wir im Buch Richter. Richter, Kapitel 16, Vers 3. Richter, Kapitel 16, Vers 3. Da heißt es, und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Dieser Simson war schon ein verrückter Kerl, oder? In der Mitte der Nacht steht er auf, reißt die Stadttore aus und das genügt nicht. Nein, er trägt sie auf seinen Schultern da auf einen Berg hinauf. Ich denke, man konnte da bestimmt einen Ruf der Kraftanstrengung von Simson vernehmen. Und ich möchte nicht wissen, was die Philister alles gerufen haben, als sie mitten in der Nacht von diesem Getöse geweckt wurden und ihr Stadttor vermisst haben. Und dann im Buch Ruth eine ergreifende Begebenheit auf den Feldern Bethlehems, als sich um Mitternacht das Geschick von Ruth wendet. Ruth, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Als es nun Mitternacht war, erschrak der Mann Boas auf und beugte sich vor. Und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Das hat übrigens nichts mit Anzüglichkeit zu tun, was Ruth hier getan hat, sondern war der damaligen Kultur geschuldet, wo ein älterer Mann Respekt hatte, um eine jüngere Frau zu werben und eine jüngere Frau ihr Interesse dahingehend kundtat, dass sie sich ebenso diskret verhielt und sich zu seinen Füßen legte. Was war das für ein Ruf der Überraschung und Überrumpelung bei dem Boas? Mitten in der Nacht wacht er auf und findet da eine Frau zu seinen Füßen. Ja, stellt euch einmal vor, wenn euch Ähnliches passiert wäre mitten in der Nacht. Mitternacht. Einen nächsten Ruf um Mitternacht hören wir in Philippi, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte wird uns Kapitel 16 davon berichtet. Paulus und Silas sind völlig unschuldig im Gefängnis. Darüber hinaus bekommen sie noch heftige Schläge. Sie bekommen sie richtig hauen. Anschließend werden sie mit dem blutenden Rücken in einen Stock eingeschlossen, sitzen da unbeweglich festgezurrt, wie gesagt, hinten der offene Rücken am Holz. Eine äußerst schwierige Situation. Und dann fangen sie so richtig an zu jammern über ihre Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren wird. Selbstmitleid? Nein. Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Welch ein Ruf des Glaubens und Lobens zu Gott. Wie hätten wir in einer solchen Situation gehandelt? Was wären unsere Gefühle gewesen? Hätten wir schon überlegt, aber morgen rufe ich meinen Anwalt an. Morgen stehe ich für mein Recht ein. Und es ist ja unglaublich, was mit mir jetzt hier passiert. Nein, sie lobten Gott mit Gesang. Was für ein Ausdruck des Glaubens, ja, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Es macht die Not nicht besser, es verändert die Umstände nicht sofort. Sie blieben ja immer noch im Gefängnis, aber die Freude am Herrn versiegt nicht und wird nicht bedrückt und gedämpft durch die aktuellen Umstände, sondern man erhebt sein Herz zum Herrn, auch in Notlage ist das möglich. Und wir bekommen hier ein wunderbares Beispiel um Mitternacht. Aus Apostelgeschichte 20 entnehmen wir so dann, wie Paulus in Troas, das ist auf dem Gebiet der heutigen Türkei, bis Mitternacht eine lange Predigt hält. Apostelgeschichte 20, ab Vers 7, der zweite Teil, bis Vers 9. Da heißt es, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Ja, keine Angst, passiert uns heute nicht. Ja, wo geschieht das noch, dass man einfach mal aus dem Vollen schöpfen kann und Wort Gottes verkündigen? Er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Ja, das war eine besondere Versammlung um Mitternacht. Und ein besonderes Ereignis, da fällt dieser junge Mann vom dritten Stock herab, ist tot. Was wurden da wohl für Rufe des Entsetzens und Mitternachtruf ausgestoßen? Mensch, Paulus, musst du schon wieder überziehen? Ich denke nicht. Aber der Junge lag tot da. Und Paulus, was für ein Ruf des grenzenlosen Entsetzens muss den Geschwistern von dem Herzen gekommen sein, dass der Junge sein Leben verloren hat. Und Paulus geht hin und weckt ihn wieder auf. Und dann sagt er, Leute, mach kein Geschrei. Und was macht er? Er geht hinauf und predigt weiter. Großartig. Ein weiteres Ereignis um Mitternacht lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 27. Da heißt es ab Vers 27, als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Stellt euch mal vor, was da geschehen ist. Ich meine, wir lesen das immer so locker und ja, sitzen da bequem zu Hause und realisieren nicht immer, was da geschehen ist. Stellt euch vor, 14 Tage auf dem Adriatischen Meer, kein Land in Sicht, nur Sturm und Wellen und hin und her getrieben. Man verliert die Orientierung. Und vor allem, man fragt sich ja, wie soll das ausgehen? 14 Tage lang umhergetrieben. 2 volle Wochen. Welch eine Ermutigung nach 2 Wochen in Seenot. Um Mitternacht vermuteten sie Land in der Nähe. Was für ein hoffnungsvolles Rufen wird dies den Schiffsleuten entlockt haben um Mitternacht. Ihr seht, um Mitternacht war einiges los in der Bibel. Da erschollen die verschiedensten Rufe. Aber da ist noch ein Ruf um Mitternacht. Und seht ihr, sein Ertönen wird schließlich all die verschiedenen Facetten des Rufens beinhalten, die ich jetzt kurz aufgezeigt habe. Dieser Ruf, er wird grenzenloses Entsetzen, Bestürzung und Erschrecken einerseits hervorrufen, aber auch überwältigende Freude, Erleichterung überraschen und nicht mehr endendes Staunen. Das ist der Ruf, den Sie vielleicht in dieser Botschaft schon lange erwartet haben. Das ist der Ruf um Mitternacht aus Kapitel 25, Vers 6. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Jesus kommt wieder, geht aus ihm entgegen. Das ist ja die Botschaft auch des Missionswerkes Mitternachtsruf, das von dieser Bibelstelle seinen Namen her hat. Schlachter und andere Übersetzungen sagen, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Was Jesus der Jure am Kreuz ausgerufen hat, nämlich es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30, wird hier de facto vollzogen. Zusammen mit dem Kreuzesruf ist dieser Ruf derjenige mit den gewaltigsten Auswirkungen in der ganzen Heilsgeschichte. Ja, damals ist alles vollbracht worden. Alle Bedingungen des mosaischen Gesetzes, 613 an der Zahl, erfüllt, Tetelestai. Dieses Wort wurde damals verwendet, auch wenn ein Sklave vom Sklavenmarkt freigekauft wurde, kam der Stempel, Tetelestai, losgekauft. Wenn jemand eine Schuld hatte und die Schuld wurde beglichen, wurde das unterzeichnet mit Tetelestai. bezahlt. All das hat Jesus am Kreuz getan. Bis dato der wichtigste Ruf. Es ist vollbracht. Ja, wir sind losgekauft durch den Herrn vom Sklavenmarkt der Sünde. Ja, unsere unbezahlbare Schuld ist beglichen worden durch den Herrn Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. Das ganze Gesetz, alle Bedingungen und Gebote und Verbote bezahlt, erfüllt in dem Herrn Jesus Christus. Und so dürfen wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Und dann kommt der nächste Ruf, der Ruf um Mitternacht, der Bräutigam kommt. Um diesen Ruf recht zu verstehen und zu vernehmen und den Inhalt, dem Kontext entsprechend anzuwenden, müssen wir das ganze Umfeld betrachten. Der Ruf um Mitternacht ist eingebettet in das Gleichnis Jesu über die 10 Jungfrauen. Der große Rahmen bildet die Ölbergrede in Matthäus 24, 25, wo Jesus seine Jünger auf dem Ölberg sitzend über die kommenden Ereignisse seiner Wiederkunft aufklärt. Nun ist es wichtig zu verstehen, es geht hier nicht um die Entrückung. Das war ein Ereignis, beziehungsweise das wird ein Ereignis sein, das erst dem Paulus offenbart wurde, wo er ja sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, wenn der Herr kommt und die Seinen zu sich ruft, die Entrückung. Ein Geheimnis, ein biblisches Geheimnis ist eine biblische Wahrheit, die bis zum Enthüllen dieses Geheimnisses verborgen war. Also, es geht hier nicht um die Entrückung, sondern um die Wiederkunft Jesu mit großer Kraft und Herrlichkeit zur Aufrichtung des messianischen Königsreichs. Und hier setzt das Gleichnis ein. Lest mal mit mir mit, Matthäus Kapitel 25, Vers 1 bis 5. Da heißt es, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Jemand hat einmal die Thematik vom Königreich des Himmels wie folgt beschrieben. Im Anfang war das Königreich der Himmel auch auf dieser Erde historische Wirklichkeit. Die Theokratie im Paradies war vollkommen. Der Thron Gottes war im Himmel und auf Erden. Aber durch den Angriff Satans auf diesen Teil des Königreichs der Himmel wurden die Menschen zu Alliierten des Feindes. Gottes Gewille geschah nicht mehr im Himmel wie auf Erden. Beziehungsweise nicht mehr auf Erden wie im Himmel. Diese Erde wurde zu einer abgefallenen Provinz des Königreichs der Himmel, zu dem vom Feinde besetzten Gebiet. Aber Gott, der Herr, hat keinen Augenblick auf die Herrschaft über diese Erde verzichtet. Er hielt alle Fäden der Regierung auch über seine Feinde in der Hand. Sein Ziel aber ist seit dem Sündenfall die Wiederaufrichtung des Königreichs der Himmel auf dieser Erde. Darum geht es. Ein Gleichnis, wie Jesus das ja hier begonnen hat, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Ein Gleichnis hat keinen Anspruch auf dogmatische Präzision, jedes Detail. Vielmehr geht es darum, einfach eine besondere Wahrheit hervorzuheben. Dazu ist es grundsätzlich wichtig zu wissen, wer ist denn mit den 10 Jungfrauen gemeint? Mit 10 ist im Judentum, an die ja diese Rede gerichtet war damals, eine Vollzahl gemeint, so wie wir im Deutschen den Begriff ein volles Dutzend kennen. Weil Jesus mit seinen jüdischen Jüngern in der Ölbergrede über das Zeichen der Wiederkunft des jüdischen Messias spricht und er das Ende der Weltzeit zur Aufrichtung seines messianischen Königreiches anspricht, Matthäus 24,3 sehen wir das, weil er darin viele Hinweise gibt, die nur auf das jüdische Volk passen, wie zum Beispiel, ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern, Matthäus 24, Vers 9. Ja, wir sind ja Heidenvölker, wir sind nicht das Judenvolk. Also hier geht es um die Juden. Oder Matthäus 24, 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte seht, das bezieht sich auf ein Ereignis in Jerusalem. Matthäus 24, 16, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Ja, das bezieht sich doch nicht auf uns hier in Hannover. Das bezieht sich auf das Volk Israel, das dann eben aufgefordert ist, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann flieht auf die Berge Judäas. Matthäus 24, 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Schabbat geschieht. Ja, wo ist denn der Schabbat ein Thema als nur in Israel? Und in Vers 30 heißt es, dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Bezieht sich alles auf Israel und die Juden? Und seht ihr, weil Jesus schließlich in unserem Gleichnis eine jüdische Hochzeit verwendet, mit all ihren Details, die nur den damaligen Juden vertraut waren, so dass er die Umstände den jüdischen Empfängern des Matthäusevangeliums gar nicht weiter erklären musste. Darum bin ich überzeugt, dass mit den 10 Jungfrauen alle Juden gemeint sind, die am Ende der 7-jährigen Trübsalszeit leben, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Liebe Freunde, der Anfang von Israels Auszug ins verheißene Land begann damals in Ägypten um Mitternacht, oder? Haben wir vorher miteinander betrachtet. Und seht ihr, die Einnahme letztendlich des Landes Israel wird wieder mit einem Ruf um Mitternacht beendet, vollendet. Wir sehen hier, wie sich der Kreis schließt. Ja, um Mitternacht aus Israel, aus Ägypten ausgezogen und um Mitternacht kommt der Herr und führt sie dann ins tausendjährige Reich. Wenn Jesus von Jerusalem aus sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten wird. Wenn wir nun aber denken, okay, das ist irgendwie von den Bibelstellen nachvollziehbar, das betrifft Israel, dann muss ich mir das nicht zu Herzen nehmen, dann ist das aus zwei Gründen grundfalsch. Das erste ist, 2. Timotheus 3,16 sagt, alle Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Alle Schrift. Durch alles können wir etwas lernen. Nicht immer spricht die Bibel von uns. Ich meine, wenn sie dem Adam einen Auftrag gibt, wenn sie dem Abraham einen Auftrag gibt, wenn sie Jakob oder David einen Auftrag gibt, dann ist das nicht ein Auftrag für uns. Aufträge für uns entnehmen wir aus den Lehrbriefen des Neuen Testamentes, von Römerbrief bis Judasbrief. Das ist die aktuell geltende Heilslehre für das Gnadenzeitalter. Aber immer spricht sie natürlich unsere Herzen, sie spricht in unser Leben hinein. Ich finde das so etwas, das ist wie ein Geheimnis. Ich habe die Angewohnheit, dass ich fortlaufend einmal pro Jahr durch die Bibel durchlese und wie der Herr das führt, dass ich jeweils in der fortlaufenden Bibel lese, genau auf Passagen stoßen, wo genau richtig sind für den heutigen Tag, was sich da an Fragen angehäuft haben oder was für Entscheidungen anstehen. Und durch das regelmäßige Lesen führt es der Herr, dass man genau Ermutigung und Wegweisung bekommt. Deshalb, alle Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung. Der zweite Grund ist, dass wir Christen auch durch einen gewaltigen Ruf geweckt werden. Nämlich 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, ja, das wird doch ein gewaltiges Rufen sein. Und dann werden wir in einem Augenblick verwandelt und entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und damit sind wir beim zweiten Punkt heute Nachmittag, was der Ruf um Mitternacht uns lehrt. Lehrt er uns was? Oh ja. Der Ruf um Mitternacht lehrt uns zuerst einmal, das Kommen des Bräutigams ist gewiss. Wenn Jesus in Vers 6 den Mitternachtsruf erschallen lässt, siehe, der Bräutigam kommt, dann spricht er damit von seiner eigenen Wiederkunft. Ich habe das gestern auch im Vortrag gesagt, dass die Wiederkunft Jesus so gewiss ist, dass sie in den 260 Kapiteln des Neuen Testaments fast 300 Mal angesprochen ist. Der amerikanische Bibellehrer John MacArthur stellt fest, die Tatsache der Wiederkunft Christi stellt eine der Hauptlehren des Christentums dar. Es ist das Ende und das Ziel Gottes mit der Erde und dieser göttliche Höhepunkt wird genauso präzise und sinnvoll sein wie jede andere Offenbarung Gottes. Wer die Hoffnung auf die leibliche Wiederkunft Christi aufgibt, hat in Wirklichkeit das wahre Christentum aufgegeben. Mit der Wiederkunft Jesu läuft aber auch diese Zeit, wie wir sie bisher gekannt haben, ab. Die heutige Gnadenzeit hat ein Ende. Liebe Freunde, Heilsgeschichte Gottes hat einen Anfang und ein Ende. Es ist einfach nicht wahr, dass es einfach alles so weiterläuft, wie es bisher schon immer gewesen ist. Gott führt alles zur Ehre seines Namens einem Abschluss entgegen. Alles wird sich genauso erfüllen, was noch aussteht. Und zwar genauso, wie es geschrieben steht. Auch dieses einzigartige Ereignis, siehe, der Bräutigam kommt. Der Ruf um Mitternacht lehrt uns als zweites, der Zeitpunkt ist überraschend. Vers 5, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Beide Gruppen der Jungfrauen, die Klugen und die Törichten, hatten sich für die Hochzeit herausgeputzt. Beide hatten irgendwo durch ein Bekenntnis zum Bräutigam. Das kommt ja in ihrem Leuchterdienst zum Ausdruck. Die hier angesprochenen Lampen waren damals lange Stöcke, an deren oberen Ende mit Öl getränkte Lappen angebracht waren und die dann entzündet wurden. Beide Gruppen hatten einen langen Tag hinter sich. Und liebe Freunde, was ist denn, wenn du einen langen Tag gehabt hast, ein angespannter Tag? Und es wird Abend und dunkel. Was passiert dann? Du wirst müde. Liebe Freunde, was legt man hier alles hinein in diese Jungfrauen, als sie eingeschlafen sind? Es ist einfach normal, dass du mitten in der Nacht müde bist und einschläfst, schlicht und ergreifend. Und Jesus tadelt das in keiner Weise. Wir in unseren Auslegungen, wir sagen da, ja, du schläfst und du sollst aufwachen. Ja, das stimmt schon, aber das ist in einem anderen Zusammenhang, nicht in diesem Gleichnis. Sonst hätte Jesus hier gesagt, Leute, warum schläft ihr? Als der Petrus in Gethsemane aufgestanden ist, eingeschlafen ist, und da geht er zu ihm und weckt ihn auf, was schläfst du? Aber hier nicht, hier nicht. Jesus tadelt das nicht. Seht ihr, als es darauf ankam, zeigte es sich, dass eine der beiden Gruppen ihre wichtigste, ihre eigentliche Aufgabe nicht erfüllt hat. Und das tadelt der Herr. Sie hatten ihre Fackeln zwar dabei, aber kein Öl, um mit brennenden Fackeln dem Bräutigam den Weg zu weisen. Seht ihr, damit hat sich diese Gruppe disqualifiziert und sie haben den Bräutigam beleidigt. Nicht ihr Gefühl oder ihre eigenen Anstrengungen, auch nicht ihr Bekenntnis war entscheidend, sondern ob sie sich auf diese Weise vorbereitet haben, wie es der Bräutigam gewünscht hat und erwartet. Jesus sagt an anderer Stelle in Lukas Kapitel 6, Vers 46, eines der erschütterndsten Worte, gerade für so manche christliche Gemeinschaft. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Was heute alles im Namen des Christentums geschieht, man steht da und denkt, was läuft da falsch? Woher haben die das? Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Und er sagt zu ihnen dann später, weicht, ich habe euch nie erkannt. Man meint dabei zu sein, ja, entsprechend der eigenen Gefühlslage, dem eigenen Wohlbefinden, was gerade dem Zeitgeist entspricht. Aber nicht das, was Gottes Wort sagt. Jesus sagt wiederum an anderer Stelle, meint ihr, wenn der Menschensohn kommt, wird er noch Glauben finden auf Erden? Ja, liebe Freunde, alle haben wir doch irgendwie Glauben, oder? Was ist denn gemeint? Biblischen Glauben, Glauben so, wie es die Schrift sagt. Das sucht der Herr. Was will er denn? Er will, dass wir gerettet werden. Er will, dass wir ein heiliges Leben führen und der Sünde absagen. Er will, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Er will, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Und wenn es nötig ist, er will, dass wir uns verleugnen und leiden. Das ist Gottes Wille. So einfach ist es. Man muss gar nicht da unglaubliche Anstrengungen unternehmen. Man muss einfach das tun, was geschrieben steht. Und das nennt Jesus klug. Nicht an ihn zu glauben, nicht ihm zu vertrauen und nicht das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Das nennt die Bibel, sagt der Herr, töricht. Heute würden wir sagen, es ist schlicht und ergreifend dumm. Obwohl absehbar war der genaue Zeitpunkt seines Kommens, letztendlich dann aber doch eine Überraschung. Dieses Gleichnis ist deshalb so aktuell, weil auch wir am Ende einer Zeit, nämlich der Gnadenzeit, stehen, die mit der plötzlichen Entrückung der Gläubigen abgeschlossen wird. Und deshalb darf die Warnung aus Vers 13 auch eine Warnung für dich und für mich, für uns alle heute sein. Darum wach! Ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und das führt mich zum Herausforderndsten, was der Ruf um Mitternacht uns lehrt. Das ist das Dritte. Es gibt keine zweite Chance. Als Jesus das erste Mal auf die Erde kam, hören wir die traurige Feststellung in Johannes 1,11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dennoch haben dann manche trotz anfänglicher Ablehnung später zum lebendigen Glauben gefunden. Vers 12. Allen denen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Angebot gilt heute. Bis heute, aber diese Gnadenzeit, wie wir sie heute kennen und genießen, wird abgeschlossen mit der plötzlichen Entrückung, der Hinwegnahme der Gläubigen zum Herrn. Sie kann jederzeit stattfinden und dann ist die Chance vertan. Denn während der dann folgenden siebenjährigen Gerichtszeit, eine schreckliche Gerichtszeit, die deshalb eben so krass ist, weil diese riesige Gnade, die da war, mit Füßen getreten wurde und man nicht will, dass er eben Herr ist über einem. Während dieser Gerichtszeit wird es für diejenigen, welche das Evangelium klar gehört haben, und nicht mit Glauben darauf reagiert haben, es wird für sie unmöglich sein, sich zu bekehren. Aus dem 2. Thessalonicher sehen wir, dass Gott eine wirksame Kraft der Verführung und der Lüge schicken wird, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Wenn Jesus dann schließlich mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt, gibt es definitiv keine zweite Chance mehr, sich zu bekehren. Und das macht Jesus in unserem Gleichnis unmissverständlich klar. Vers 10. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Mit einer mühseligen Prozedur wurde damals die Tür mit einem Bolzen verriegelt, nachdem die Hochzeitsgesellschaft im Haus angekommen ist. Neue Besucher waren nicht mehr willkommen. Vorbei. Liebe Freunde, erlaubt mir das mal mit aller Offenheit zu sagen. Bei der Entscheidung für Jesus verhält es sich nicht wie beim Handykauf. Es gibt morgen kein besseres Angebot. Deshalb verschieb diese Entscheidung nicht, wenn du weißt, du bist kein Kind Gottes, wenn du weißt, ich habe diesem Jesus mein Leben nicht anvertraut, ich habe keine ganze Sache mit ihm gemacht. Es gibt kein besseres Angebot als heute. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Verschieb die Entscheidung nicht. Morgen könnte es zu spät sein. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wenn du nicht durch diese Tür zum Vater eintrittst und ohne Jesus stirbst, ist die Chance vorbei, ewiges Leben in der unbeschreiblich herrlichen Gegenwart Gottes zu genießen. Weil unsere Sünden uns von Gemeinschaft mit einem heiligen, gerechten Gott trennen. Und seht ihr, es ist tatsächlich so, wie so manch einer belustigt sagt, wenn sich irgendwo eine Türe schließt, dann geht an einem anderen Ort eine auf. Ja, dann öffnet sich die Türe zur Hölle, zur ewigen Verdammnis. Und deshalb legt die Bibel immer den Fokus auf heute. Heute, Hebräer 4, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das Gleichnis über die 10 Jungfrauen zeigt, auch Ungläubige wollen in den Himmel. Aber ohne Jesus. Ohne Jesus ist alle Arbeit und Bemühung umsonst. Ohne Jesus ist die Gelegenheit, einmal für allen Einsatz im Tschädig, ja sogar belohnt zu werden, vorbei. Ohne Jesus ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für immer verloren. Jemand hat einmal gesagt, kein Totengeläut ist trauriger als die Worte zu spät. komme zum Schluss. Mit diesem Gleichnis wird ein zentrales Anliegen der Ölbergrede des Herrn Jesus untermauert. Und zwar, sei bereit für das Kommen des Menschensohnes. Und zwar auch dann, wenn er verzieht zu kommen. Sein Kommen ist gewiss. Wie der Bräutigam damals, kann auch der Herr seine Ankunft länger hinauszögern als erwartet. Sein Kommen ist überraschend. Wie die klugen Jungfrauen müssen auch wir vorbereitet sein, indem wir unser Leben dem Herrn Jesus völlig hingeben. Keine Sünde dulden, versöhnungsbereit leben, im Frieden nachjagen. Wir sollen nicht nur Christenmenschen sein, sondern als Christenmenschen leben. Das fünfte ist, bei seinem Kommen gibt es keine zweite Chance. Und der sechste Aspekt ist, wie die törichten Jungfrauen müssen all diejenigen, die nicht vorbereitet sind, wissen, dass es einen Punkt gibt, an dem Umkehr nicht mehr möglich ist. Liebe Freunde, es ist spät geworden auf Gottes Weltenuhr. Und deshalb sollen auch wir bereit sein, wenn der Ruf um Mitternacht erschallt, nutzen wir die Zeit und die Möglichkeiten, die Gott gibt. Und lasst uns selbst Mitternachtsrufer sein, es anderen weitersagen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Danke, treuer Gott und Vater, für dein wunderbares, reichhaltiges Wort. Danke, Herr, dass wir durch dich wissen dürfen, dass du wiederkommst. So lange warten wir schon drauf. Herr, wie lange noch? Hilf jedem von uns, die heutige Gnadenzeit zu nutzen und uns auf deine Wiederkunft vorbereiten. Wirke du das aus Gnaden. Und Herr, wenn hier heute Morgen jemand sitzt, der noch nicht errettet ist, der vielleicht äußerlich dabei ist, aber im Herzen keine Beziehung zu dir hat, dann schenke es, dass er oder sie dich heute anruft. Glaub. Und gerettet wird und nicht zu Schanden wird, wenn du wiederkommst. O Herr, mach, dass wir alle bereit sind, wenn du rufst, durch den natürlichen Tod oder, was viel besser wäre, wenn du uns zu dir entrückst, damit wir bei dir sind, alle Zeit. Und wir beten, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.